Fritz. Podcast.
Trackback. Mit Theresa Sickert, die heute ein Komet im Cocktailglas für euch hat.
Fritz Trackback.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier gerade auf Fritz. Und worum soll's denn heute gehen? Ja, es geht mal wieder um das Leistungsschutzrecht. Das ist dieses, ja, veränderte Urheberrecht, wo es darum geht, dass Suchmaschinen wie zum Beispiel Google für Textanrisse, wie zum Beispiel bei den Google News, sogenannte Snippets, zahlen sollen. Das Gesetz ist zwar immer noch nicht durch, aber am Mittwoch gab es jetzt eine Anhörung im Bundestag zu diesem Gesetz, wo verschiedene Sachverständige geladen waren, die mal sagen sollten, so wie das dann da so aussieht mit diesem Gesetz, ob das gut ist oder schlecht ist. Und dabei war auch der Jurist Till Kreuzer von iRights Info. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr später bei Trackback. Und wir haben ja hier auch nicht nur irgendwie irgendwelche Musik für euch, sondern auch ganz spezielle Musik. Und zwar Netzmusik. Und den Anfang machen heute Tiny Fireflies mit So Sad to Say Goodbye. Das erschien auf dem Eardrums Pop-Label. Und die haben sich so gedacht, ja, neues Jahr, neues Konzept, wir machen mal alles anders. Das heißt, normalerweise haben da immer so kleine neue Bands irgendwie rausgebracht und in diesem Jahr soll es mal anders laufen. Das heißt, die werfen einfach mal zwei Bands zusammen, lassen die sich gegenseitig covern und remixen und remaken und alles, was das Zeug hält. Und ich verrate euch eins, der erste Versuch, der ist schon richtig gut geglückt und deswegen wünschen wir uns mehr davon.
Fritz Trackback. Vom www
ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links aus dem Netz, die wir mit euch teilen wollen. Und diese Woche geht es um Sexismus, um Feministen und eine Liebesgeschichte mit der Bahn. Präsentiert werden euch die Linktipps von Jonte Weiland.
Das, was in der letzten Woche unter dem Hashtag Aufschrei begann, führt jetzt die Website alltagssexismus.de weiter. Dort posten auch Männer ihre Erfahrungen mit Sexismus und anderen Formen der Diskriminierung.
Der Kumpel, der in einer Herrenrunde davon spricht, dass ihm seine Freundin zwar irgendwie zu dick sei, sie aber immerhin eine gute Oberweite habe.
Auf alltagssexismus.de haben Männer und Frauen mehr als 140 Zeichen für ihre Erlebnisse und das auch anonym. Was ihr da zum Teil zu lesen bekommt, ist nichts für schwache Nerven. Trotzdem schön, dass solche Erfahrungen nicht im Twitter-Nirvana verschwinden. George Clooney war bislang sicher nicht der erste Typ, der euch eingefallen wäre, wenn es um Männer ging, die sich für Frauenrechte stark machen. Aber falsch gedacht. Entgegen der Hollywood-Tradition der letzten 30 Jahre spielte Clooney zuletzt in zwei Filmen an der Seite von Frauen in der Hauptrolle. Und findet es ziemlich ungerecht, dass für Männer die Karriere mit 40 erst so richtig losgeht und für die Frauen schon wieder vorbei ist. Weiter so, George. Es ist aus. Franzi hat einen neuen, der besser auf ihre Bedürfnisse eingeht. Einen Opel. Mit einem bittersüßen Abschiedsbrief auf der Facebook-Pinnwand besiegelt Kundin Franzi das Ende mit der Deutschen Bahn. Die reagiert prompt ebenso zuckersüß und versucht, Franzi umzustimmen. Die Facebook-Posts, die sich lesen wie die Abschiedsbriefe zweier Liebenden, gehen ein paar Mal hin und her und am Ende gibt Franzi der Bahn sogar noch eine Chance. Ringfrei für die nächste Runde GEMA vs. YouTube. Vor wenigen Tagen klagte die GEMA auf Unterlassung gegen YouTubes berühmte Sperrmeldung. Also Klage ab in die Post. Und, die Klage konnte nicht zugestellt werden. Die GEMA hat scheinbar vergessen, dass YouTube gar keinen offiziellen Sitz in Deutschland hat. Liebe GEMA, die Adresse gibt's für euch nochmal zum Mitschreiben auf dem Google Watch Blog. Auch Vertreter der Musikindustrie haben neue Ideen für die YouTube-Sperrmeldung. Die IT-News-Seite Golem veröffentlicht ein Video, in dem es heißt, wenn die YouTube-Tafeln die Wahrheit sagen würden, stünde dort richtigerweise.
Leider ist dieses Video in ihrem Land nicht verfügbar, weil wir uns mit der GEMA nicht auf die Höhe der Zahlungen der dafür erforderlichen Musikrechte für die Urheber einigen konnten. Das tut uns leid und der GEMA auch.
Vertreter der Musikindustrie wollen damit das Bild zurechtrücken, dass GEMA, Urheber und YouTube an der Sperrung beteiligt sind. Dass sich YouTube in vielen Ländern mit den Verwertungsgesellschaften einigen konnte, wird nicht erwähnt. Zu guter Letzt haben wir noch ein Video für euch, das ihr euch auf YouTube auch wirklich anschauen könnt. Johnny König macht aus der langweiligen Rede zum Transrapid von CSUler Edmund Stoiber ein gutes Stück Musik mit dem Schlagzeug. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Dann schaut's euch an.
Genau, und anschauen könnt ihr euch das nämlich auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung, denn da haben wir immer alle vorgestellten Links nochmal für euch zusammengesammelt.
Fritz Trackback.
Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch Reporter nebenbei und manchmal habe ich eine richtig, richtig schöne Idee für eine Reportage und dann merke ich so, boah, der Aufwand allein fürs Recherchieren, der ist einfach so wahnsinnig groß, dass ich das eigentlich gar nicht alleine finanzieren kann und sich das wirklich nicht lohnt. Und es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch vielen, vielen anderen Journalisten so. Und eigentlich ist das ziemlich schade, denn so werden viele investigative oder auch ganz innovative Ideen im Journalismus einfach nicht umgesetzt. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Ihr könnt das nämlich ändern. Und zwar gibt es jetzt eine Crowdfunding-Plattform. Das heißt also, ihr könnt quasi dafür spenden, dass journalistische Projekte umgesetzt werden. Krautreporter nennt sich diese Plattform. Und ich habe jetzt Sebastian Esser am Telefon, der bei Krautreporter arbeitet. Hallo.
Hallo, Theresa.
Also, ich könnte ja prinzipiell jetzt auch erstmal versuchen, auf eigene Faust journalistische Projekte durch Crowdfunding umzusetzen. Aber was ist jetzt der Vorteil daran, dass es so eine Plattform wie den Krautreporter gibt?
Na, ich würde es so beschreiben, wir sind eine Art Fachgeschäft, ja. Also wir sind nicht so ein Gemischtwarenladen wie andere Crowdfunding-Plattformen, sondern bei uns gibt's wirklich Journalismus. Und die Leute, die zu krautreporter.de kommen, die suchen eben auch genau sowas. Und ich glaube, dass unsere Reporter auf unserer Seite davon auch profitieren.
Kann da jetzt erstmal jeder mitmachen? Also muss ich mich in irgendeiner Form ausweisen oder eine ganz spezielle Art von Projekt haben? Oder darf da jeder erstmal mit seinem Projekt an den Start gehen?
Also, wir achten erstens darauf, dass es wirklich Journalisten sind, die bei uns Projekte vorschlagen. Dabei muss ich aber dazu, oder möchte ich dazu sagen, dass wir einen sehr weiten Journalismusbegriff haben. Also wir hoffen geradezu darauf, dass wir verrückte Ideen und neue Sachen finden, für die es eben noch kein Geschäftsmodell gibt und wo die Leute sonst kein Geld finden würden, um das umzusetzen. Zum Beispiel 22-jähriger Kollege aus Weiterstadt, der studiert noch, hat einen hyperlokalen Blog und will jetzt einfach mal eine Printausgabe von seinem Blog herausbringen und hat jetzt in den letzten 4 Tagen schon 40% seiner Summe decken können bei krautreporter.de. Und ja, das macht einfach Spaß.
Was gibt's denn noch so für Projekte, die da mittlerweile eingereicht worden sind und die scheinbar vielleicht auch Erfolg haben könnten?
Es ist sehr unterschiedlich. Also ein weiteres Beispiel ist Carmen Eckert. Das ist eine recht renommierte Dokumentarfilmerin, die schon an vielen Filmen mitgearbeitet hat, die so in ARD und ZDF gesendet werden. Und die möchte einen Dokumentarfilm drehen über die Geschichte ihres Urgroßvaters Viktor. Ihr Projekt heißt Viktors Kopf und es geht darum, dass dieser Urgroßvater in der Nazizeit enthauptet worden ist als Widerstandskämpfer.
Oh, yeah.
Ja, sie möchte jetzt diese Geschichte erzählen und möchte erreichen, dass dieses Urteil aufgehoben wird. Und dann wiederum gibt's was ganz anderes, das ist der Klaus Badenhagen, der ist freier Korrespondent in Taipei, in Taiwan ist das, und der möchte ein Buch schreiben über Taiwan, aber er macht's nur, wenn er genug Leute findet, die sich für dieses Buch auch interessieren.
Normalerweise ist es bei Crowdfunding ja so, oder es ist zumindest üblich, dass man also den Entstehungsprozess dann als derjenige, der auch also Geld da reingeschmissen hat, etwas näher begleiten darf. Und da habe ich mich gefragt, wie passt denn das zum Beispiel also gerade mit investigativem Journalismus zusammen, wo ja vielleicht auch das ein oder andere eher so im Geheimen erstmal passiert?
Ja, also die investigativen Sachen sind natürlich tatsächlich ein bisschen schwieriger zu handhaben als die meisten anderen journalistischen Projekte, aber selbst da ist es möglich, weil die Leute bezahlen im Grunde dafür, dass sie mal so einen Blick in die Küche kriegen. Ja, also sie bezahlen eigentlich nicht dafür, dass sie am Ende den Artikel lesen können, da könnten sie sich auch die Zeitung kaufen, sondern die wollen einfach dabei sein, wie der Reporter seine Arbeit macht. Und manche unserer Reporter, die bieten eben auch als Prämien an, dass die Leute einfach mitkommen auf die Recherche oder dass sie einfach helfen, wenn sie sich besonders gut auskennen in einem Thema. Und das Schöne daran, finde ich, ist, dass es so ein ganz anderes Verhältnis zwischen Journalist und Leser, Hörer, Zuschauer ermöglicht, als es bisher üblich war.
Hältst du es denn für wichtig, dass sich vielleicht diese Form von Journalismus, also Crowdfunding finanzierter Journalismus, vielleicht auch etabliert?
Ich halte es für extrem wichtig, weil du hast es ja eben schon erzählt. Ich meine, bei ihr beim Hörfunk seid ihr noch einigermaßen gut dran. Die ganzen Printjournalisten, da sind letztes Jahr sind 5, 6 Zeitungen eingestellt worden. Letzten 6, 8 Wochen sind über 1000 Leute entlassen worden. Also da sieht's richtig übel aus. Und das liegt nicht dran, dass wir nicht mehr Journalismus brauchen, sondern es liegt dran, dass Journalismus kein Geschäftsmodell mehr hat. Wir wissen eigentlich nicht, wie wir Journalismus in Zukunft finanzieren sollen, weil die Werbung eben ins Internet weggeht und die Leute ein anderes Nutzungsverhalten haben. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn sich diese neue Finanzierungsform etablieren könnte.
Also Krautreporter ist so eine Plattform, wo ihr mit eurem Geld journalistische Projekte unterstützen könnt. Und wer weiß, vielleicht ist das ja sogar die Zukunft des Journalismus, wenn man also mal andere Projekte, die sonst keinen Platz oder vielleicht nicht das Geld finden, um zum Beispiel in Zeitung oder vielleicht auch im Hörfunk gesendet zu werden. Und ich kann euch noch eins verraten, wenn so ein Projekt nicht zustande kommt, braucht ihr kein Geld, keine Angst um euer Geld haben, denn das bekommt ihr dann auch zurück. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian.
Ja, und dir vielen Dank und schönen Abend noch.
Alles klar, dir auch.
Tschüss.
Ciao. Possibly want is here with me. All so familiar, yet like some strange lamp. Everything exactly as it appears to be. And I know my own mind like the back of your hand. We'll be right back. Das erste Album von Kat Belskov, das vor 3 Jahren rausgekommen ist, das war noch nicht ganz so erfolgreich. Seitdem ist aber eine Menge Zeit vergangen. Das heißt, sie hatte auch viel, viel Zeit, um sich in das Herz der Netzmusikfreunde zu spielen. Und das hat sie geschafft. Und ihre neue Platte Songs I Made When I Was Supposed to Be Working on My Album ist dafür umso erfolgreicher jetzt im Netz geworden. Und deswegen empfehle ich euch, geht doch mal auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung. Da könnt ihr euch nämlich das Album auch runterladen, beziehungsweise ihr findet den Link dazu. Denn man weiß ja nie, ne? Wenn der ganz, ganz große Durchbruch kommt, dann kannst du auch mal schnell vorbei sein mit der Netzmusik. Ja, ihr habt das ja vielleicht auch irgendwie mitbekommen, dass am Mittwoch gerade wieder mal, ja, vielleicht habt ihr es in Nachrichten sogar gehört bei Fritz, das Leistungsschutzrecht Thema im Bundestag war. Oder was heißt eigentlich schon wieder? Eigentlich gab es da nur eine einzige Anhörung zu mit Experten, die da mal so erzählen durften, so okay, was ist jetzt eigentlich gut am Leistungsschutzrecht und was ist eigentlich eher so schlechter dran? Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Das Leistungsschutzrecht, das ist diese Änderung des Urheberrechtsgesetzes, wo man sagt, okay, Suchmaschinen wie zum Beispiel Google, die sollen also für solche Textanritze bei Google News, sogenannte Snippets, Geld an die Presseverlage bezahlen. Und da gab es wahnsinnig viele Diskussionen drüber und jetzt eben eine Anhörung im Bundestag mit Sachverständigen, die sich etwas genauer damit beschäftigt haben. Und dabei war auch der Rechtsexperte Till Kreuzer von iRights Info. Und da konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mal einen Insider also zu fragen, zu welcher Empfehlung im Umgang mit dem Leistungsschutzrecht, lieber Till Kreuzer, bist du denn jetzt gekommen?
Also ich habe die Empfehlung ausgesprochen, das ganze Gesetzesvorhaben auf Eis zu legen, beziehungsweise ganz zu eliminieren, weil ich das Ganze für unsinnig halte. Ich würde sogar sagen, es ist nicht nur, man braucht das nicht nur nicht, sondern es hat eben auch jede Menge schädliche Nebenwirkungen für alle möglichen Beteiligten und auch für die Allgemeinheit. Und deshalb sollte man sich da möglichst schnell von verabschieden, von dieser Idee.
Was sind denn das für schädliche Auswirkungen?
Was da versucht wird, ist, dass Suchmaschinen und Informationsaggregatoren, also sowas wie Google oder Google News oder River oder sowas, zukünftig nicht mehr einfach Suchergebnisse anzeigen können, sollen, dürfen, sondern sie müssen vorher Rechte einholen, um dann diese Suchergebnisse, so wie wir sie gewöhnt sind, also mit so einem Link und einem kleinen Anreißer, einem Snippet, wo drin steht, was da ungefähr steht, wo man dann hinkommt, dafür sollen sie Rechte klären und Geld bezahlen. Und das ist ein extrem großer Aufwand. Und ich fürchte, das wird letztlich dazu führen, dass die großen Suchmaschinenanbieter wie Google zum Beispiel entweder sagt, wir wollen das aber nicht, wir zahlen dafür nicht und deshalb listen wir Verlags- und journalistische Online-Angebote einfach aus. Die findet man dann nicht mehr über Google oder Google News. Während kleinere Anbieter das möglicherweise diese Option nicht haben, weil die darauf angewiesen sind, solche Ergebnisse, solche Informationen anzuzeigen, die dann einfach dicht machen, ja, oder gar nicht erst an den Markt gehen, was dann natürlich für die Allgemeinheit, für den Internetnutzer dazu führen würde, dass man einfach nicht mehr so effizient wie zuvor im Internet und über solche Suchmaschinen und Aggregatoren recherchieren kann.
Es gab ja auch viel Diskussion um Snippets auf Twitter oder auf Facebook, also wenn ein ganz normaler Nutzer dort was teilt, ist das dann auch vom Leistungsschutzrecht betroffen, wenn da ein Snippet auftaucht?
Ja, an dieser Frage, da zeigt sich eben eines der größten Probleme bei der ganzen Angelegenheit. Es ist vollkommen unklar, ob solche Dienste wie Twitter oder Facebook überhaupt davon betroffen sind. Und unklar heißt immer, es wird halt jahrelang dauern, bis irgendwie durch Gerichte geklärt wurde, ob nun Twitter beispielsweise unter diese Regelung fällt oder nicht. Und solange diese Rechtsunsicherheit anhält, dieser Schwebezustand besteht, ist es halt völlig unklar, ob das alles noch legal ist, was man da macht oder ob da Rechte eingeholt werden müssten und wer die Rechte einholen müsste, der Nutzer selbst oder Twitter oder Facebook und so weiter und so weiter. Und das Rechtsunsicherheit bedeutet eben im Internet auch immer, dass die Gefahr besteht, dass dann so Abmahnwellen anrollen und irgendwelche Leute dann meinen, sie müssten da rechtlich gegen vorgehen.
Wie wahrscheinlich ist das denn, dass auch ein normaler Nutzer, der also nicht gewerblich irgendwas auf Facebook oder Twitter postet, sondern einfach nur, weil er was Interessantes gefunden hat, dass auch der von Abmahnungen betroffen ist?
Ich glaube nicht, dass der normale Nutzer von Abmahnungen letztlich betroffen sein wird. Ich glaube eher, dass sich das gegen die Dienste richten wird, aber auch das ist ja für den Endnutzer ein großes Problem. Sagen wir mal, Facebook müsste aufgrund der Rechtsunsicherheit, die dadurch entsteht, diese Snippet-Funktion abschalten. Ja, wenn ich also als Facebook-Nutzer dann auf irgendwas hinweise und das teile mit meinen Facebook-Freunden, dann wird eben kein Anreißer mehr aus der Webseite angezeigt und solche Dinge. Das sind alles Szenarien, die sind möglich. Ja, ob das so ist oder ob das so kommt, das kann man schlecht vorhersagen, aber das sind alles Sachen, die möglich sind. Und das wäre insgesamt überhaupt nicht gut für jedermann. Und wenn das nicht gut ist, dann muss man sich ja die Frage stellen, wozu dient das Ganze eigentlich? Wem kommt das denn überhaupt zugute? Und da sind eigentlich fast, also alle neutralen Experten sind sich einig, dass das Ganze überhaupt nicht gebraucht wird.
Till Kreuzer war allerdings nicht der einzige Sachverständige, der dort vom Bundestag gesprochen hat zum Leistungsschutzrecht. Natürlich waren dort auch Sachverständige, die für die Presseverlage argumentiert haben. Und dementsprechend ist also noch offen, was der Bundestag mit diesem Gesetz, dem Leistungsschutzrecht, macht. Aber eins bleibt vielleicht zu hoffen, gerade weil es so viele, viele Bedenken zu diesem Gesetz gibt, dass es vielleicht nicht mehr so auf Biegen und Brechen in dieser Legislaturperiode durchgedrückt wird. Trackback.fritz.de, das ist die Adresse zu unserem Blog zur Sendung. Und da findet ihr natürlich alle weiteren Infos auch zum Leistungsschutzrecht.
Some
Evils That Never Came von den Watchers. Und ich sag euch, was der Name ist, Programm. Denn weder auf der Homepage noch auf der Facebook-Seite, da lässt sich irgendwie so wirklich was über diese Band rausfinden. Das Einzige, was man über The Evils That Never Came sagen kann, ist, dass die wirklich tatsächlich, genauso schnell wie sie gekommen sind, auch einfach wieder weg waren. Im März 2011 gab es nämlich das allererste Mal Bilder auf ihrer Website. Dann kam ein Debüt raus im Juli 2011 und dann Ruhe. Ja, schade. Aber der Song The Watchers, der macht durchaus Lust auf mehr und deswegen würde ich zumindest mal sagen, den könnt ihr euch ja mal runterladen. Und zwar gibt es den Link dazu natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz.
Mit Theresa Sickert und wir werden uns gleich noch einmal mit Sexismus und dem Aufschrei-Thema beschäftigen.
Fritz Trackback.
Der Fahrlehrer, der mir seine Hand auf den Oberschenkel legte, als ich einstieg, es regnete und sagte, na, feucht geworden?
Das ist so ein typischer Tweet, der unter dem Hashtag Aufschrei, seit letzter Woche gibt es diesen Hashtag, durchs Netz gegeistert ist. Da posten Frauen ihre Erfahrungen mit Sexismus, aber auch mit sexueller Belästigung oder sexueller Gewalt. Und mittlerweile gab es da weit über 90.000 Tweets alleine. Und die Bloggerin und Feministin Anne Wiezorek, die diesen Hashtag Aufschrei ins Leben gerufen hat, die war auch letzte Woche zu Gast bei Trackback und hat sich vor allen Dingen eines gewünscht, nämlich, dass der Aufschrei nicht irgendwie einfach so verpufft.
Nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr bedacht darauf, dass da auch irgendwie Taten folgen. Und ich hoffe einfach sehr, dass ja viele dazu angeregt werden, ihren Umgang mit Frauen und Menschen einfach zu reflektieren.
Und genau deswegen hat Bloggerin Lena Schimmel sich das zu Herzen genommen und hat gedacht, ja, genau das will ich nämlich auch machen. Und hat gesagt, okay, ich mache den Aufschrei greifbar, indem ich ihn statistisch auswerte. Und deswegen wollte ich von ihr wissen, ja, Lena, wie sieht denn das jetzt aus? Genau, was analysierst du?
Die Fragestellungen, die es dort gibt, sind vielfältig. Ich selbst hatte da sofort ein paar Fragen im Kopf. Mittlerweile sind wir ja ein größeres Team, wo jeder nochmal eigene Fragestellungen einbringt. Die naheliegendste Sache wäre jetzt erstmal irgendwie so Auswertung auf Wortebene zu machen.
Was heißt Auswertung auf Wortebene?
Nun, man kann zum Beispiel einfach zählen, welche Wörter häufig vorkommen. Das wurde auch schon gemacht. Da hat man dann gesehen, dass Männer, Frauen und Sexismus häufig vorkommt. Aber das trägt natürlich nicht viel Aussagekraft.
Das heißt, was wird jetzt noch ausgewertet werden, was vielleicht so ein bisschen mehr Aussagekraft haben könnte?
Zunächst mal versuchen wir, die ganzen Tweets, die dort zusammengekommen sind, gewissen Kategorien zuzuordnen. Zum Beispiel, wo geht es um tatsächliche Berichte von einzelnen Vorfällen mit sexualisierter Gewalt? Wo geht es um eine Meta-Aussage dazu? Wo gibt es Kritik? Und das Ganze dann auch nochmal zu verfeinern und zu schauen, wie viele oder welche Formen von schweren Übergriffen gibt es? Was gibt es an alltäglichen Dingen, die häufig als Kleinigkeit abgetan werden? Und wie sind die Verhältnisse dazwischen?
Was ist dann das Ziel des Ganzen? Also wo soll die Reise dann am Ende mit dieser Analyse hingehen?
Nun, also zum einen geht es darum, solche Aussagen, die jetzt schon im Raum stehen, irgendwie greifbarer zu machen, verifizierbarer zu machen und in Beziehung zueinander bringen zu können. Das Ganze ist aber auch eine sehr offen angelegte Aktion, bei der wir hoffen, auch noch neue Aussagen und Trends irgendwie herauslesen zu können. Und letzten Endes soll es darum gehen, dass diese Debatte, die jetzt über Twitter hinaus in der ganzen Öffentlichkeit stattfindet, einfach eine deutlichere Basis bekommt, auf der man das aufbauen kann. Letztlich ist es ja so, dass niemand das, was dort gerade abläuft in diesen zehntausenden Tweets, wirklich überblicken kann. Und das ist eins der Ziele, dass es irgendwie greifbar und überblickbar wird.
Dass man also sozusagen am Ende weiß, okay, das waren eigentlich die Themen, die am häufigsten diskutiert wurden. Das waren vielleicht auch irgendwie, da gibt es vielleicht bestimmte Beispiele an Gewalt, die besonders häufig auftreten. Könnten das so Ergebnisse zum Beispiel sein?
Das sind mögliche Ergebnisse auf jeden Fall. Eine These, die jetzt gerade noch im Raum steht, ist zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die sich zu Beginn dieser Aktion sehr kritisch geäußert haben. Also sagten, das ist doch alles gar kein Problem, das kocht ihr doch alles unnötig hoch. Die dann im Laufe dessen irgendwie ihre Meinung gewechselt haben, dass diese Menschen dann gemerkt haben, oh, da gibt es ja wirklich eine Problematik, die wir besprechen müssen. Und dann mal zu schauen, wie oft passiert das, wann passiert das, was sind die möglichen Gründe, die dazu führen, dass dort Meinungen umschwingen.
Für wen sind denn diese Ergebnisse gedacht?
Sagen wir mal für die Massenmedien, die ja nun mal auch in den letzten Tagen sehr viel darüber berichten. aber die natürlich auch meistens nicht die Ressourcen haben, da jetzt wochenlang Dinge auszuwerten, bevor sie darüber berichten. Und letzten Endes ist das aber auch für jeden gedacht. Also wir hoffen, dass da Ergebnisse rauskommen, die nicht irgendwie nur akademisch von hoch ausgebildeten Menschen irgendwie entziffert werden können, sondern dass dort greifbare Dinge für jeden herauskommen.
Dann sind wir mal gespannt, was Lena Schimmel zusammen mit 30 anderen Leuten gerade herausfindet aus diesen 90.000 Tweets von dem Hashtag Aufschrei. Auf jeden Fall geht es darum, was waren also die Punkte, die dort am häufigsten angesprochen worden sind? Wie hat sich überhaupt diese Bewegung im Netz entwickelt? Alle Infos dazu, die findet ihr natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und wir halten euch auf dem Laufenden, was beim Aufschrei bei rausgekommen ist. Ihr habt Bass gehört. Typisch für den Netzreleases von Bad Panda. Und André Uhl, den ihr da gerade hört mit dem Song Marvin, der mischt diesen Bass auch noch mit atmosphärischen Synthies. Und was dabei rauskommt, das klingt irgendwie aus, ja, wie so eine Mischung aus Elektro und Hip-Hop. Und trackback.fritz.de ist das Blog zur Sendung. Da bekommt ihr auch den Link zu diesem Highlight, wie wir finden. Und dann könnt ihr euch natürlich auch die ganze Platte runterziehen.
Fritz Trackback.
So, ist ja noch Jahresanfang, das kann man jetzt vielleicht so Anfang Februar schon noch ganz gut sagen. Und es ist immer noch die Zeit der guten Vorsätze. So, was ist da einer der Klassiker? Ja, abspecken. Am 15. Januar, also vor knapp 2 Wochen, haben sich so ein paar Blogger gedacht, oh, da ist aber wieder ganz schön Speck auf die Hüften gekommen. Wir müssen jetzt mal dringend abnehmen. Und allen voran war der Blogger MC Winkle alias Matthias Winks und hat gesagt, okay, ich will unbedingt hier nochmal ein bisschen den Winterspeck runterkriegen und hat auch andere Blogger dazu aufgerufen, mal gemeinsam abzunehmen. Denn das ist ja schon einfacher, wenn man in der Gruppe abnimmt. Aber das hat er nicht zum ersten Mal gemacht, sondern diese Belly-Off-Aktion, die gibt es mittlerweile schon zum dritten Mal. Und deswegen habe ich mich gefragt, sag mal, du hast vor 6 Jahren schon mal abgenommen, hast vor 3 Jahren schon mal abgenommen. Warum ist denn schon wieder Zeit für ein Belly-Off?
Ja, das ist ja immer das Problem. Also ich bin ja auch so ein bisschen als Lebemensch bekannt und hatte ein gutes Jahr und habe dann irgendwie so im Dezember an mir runtergeguckt und festgestellt, dass das so eigentlich nicht mehr gehen kann. Und habe gedacht, es wird wirklich höchste Zeit, da ein bisschen was zu tun. Und da ich ja weiß, wenn ich da keinen Druck von außen habe quasi, dann verfalle ich doch recht schnell wieder dem Schlendrian und dann ist das irgendwie nach 2-3 Wochen wieder alles weg. Man muss, das habe ich festgestellt, tatsächlich sich selbst den Druck aufhalsen, dass man dabei beobachtet wird, damit man auch weiterhin motiviert bleibt. Und dann habe ich gedacht, komm, 3 Jahre sind rum. Ich habe festgestellt, dass ich offensichtlich alle 3 Jahre dieses Problem habe und habe dann halt eine neue Aktion, Belly of 3, ins Leben gerufen.
Du sagst, du wirst dabei beobachtet. Das heißt so viel, du stellst immer wieder Fotos von dir ein und andere Blogger machen das auch?
Genau. Also ich habe gesagt, wir machen das über 12 Wochen und einmal die Woche sollte es ein Update geben. Ich habe dann einen Dienstag dafür ausgesucht und jeden Dienstag ist quasi dann so einmal am Tag Belly Off für alle teilnehmenden Blogs. Jeder stellt Fotos von sich ein oder Fotos von seinem Bauch oder Fotos, die er irgendwo im Netz gefunden hat, die das Ganze irgendwie auch so ein bisschen symbolisieren, weil nicht jeder möchte in einer Verfassung, in der er nicht ganz perfekt aussieht, Fotos von sich selbst machen. Kann ich auch nachvollziehen. Ich bin im Moment auch noch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt jedes Mal meinen Oberkörper ablichten. Aber ich habe noch ein paar Sponsoren rangeholt und für die besten Vorher-Nachher-Berichte quasi das letzte Posting, was nach 12 Wochen eingestellt wird, das wird bewertet von einer Jury, dann geprüft und da gibt es dann halt auch Gewinne und das ist natürlich ein weiterer Anreiz. Ne?
Was kann ich denn da gewinnen, wenn ich, weiß ich, am Ende 5 Kilo abgenommen habe und auf einmal einen Waschbrettbauch habe?
Das wäre natürlich super. Also es gilt tatsächlich nur der letzte Bericht. Da kann man dann entweder ein Vorher-Nachher-Bild posten oder ein Video oder irgendetwas. Möglichst kreativ sein natürlich und dann gibt es diverse Preise. Also unter anderem haben wir von einem Fitnessstudio tatsächlich Jahresmitgliedschaften oder ein Fotoshooting bei einem professionellen Fotografen. Das ist auch der Hauptpreis, weil wenn man 3 Monate gehungert hat und dann auch top aussieht, dann möchte man natürlich Fotos haben, die man dann irgendwie in Jahren noch seinen Kindern zeigen kann, um zu beweisen, guck mal hier, ich habe Belly Off, eine Internetdiät mitgemacht und so sah ich mal aus.
Wie viele Leute machen da im Moment also wirklich aktiv gerade mit?
Ja, also wir haben in der ersten Woche tatsächlich über 60 Blogger gehabt, die auch alle darüber berichtet haben, alle dann auch auf den entsprechenden Beitrag verlinkt haben und wir haben gesagt, wir wollen uns alle untereinander verlinken. Und ich denke mal so, zum Ende hin werden es wahrscheinlich nur noch so 25 sein. Aber das zeichnen dann die Leute aus, die tatsächlich bereit sind, dafür etwas zu leiden.
Genau, typisch Vorsätze. Es halten nun mal leider nicht alle durch. Aber trotzdem ist das ja mit dem Bauchweg leichter in der Gruppe. Und bis April geht die Aktion jetzt noch. Und dann ist das große Finale. Auf jeden Fall könnt ihr auf den Blogs natürlich verfolgen, was die so machen überhaupt, um abzunehmen und wie auch deren Erfolge so sind. Und ich verrate euch, da gibt's auch so den einen oder anderen Tipp, der vielleicht für euch interessant sein sollte, wenn ihr vielleicht auch Lust habt, ein bisschen Winterspeck loszuwerden. Und auf Twitter findet ihr auch unter dem Hashtag BOFF3 viele Infos zu diesem Belly-Off-Ding und natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. We'll be right back. bei Trackback sind ja nicht die einzigen, die sich auf die Suche machen nach wunderbarer, neuer, toller Netzmusik, sondern da gibt es auch noch jede Menge Blogs, wie zum Beispiel das Free Music Archive, was wirklich eine prima Anlaufstelle ist, wenn man ja Songs aller Genres irgendwie aus dem Netz haben möchte. Da kann man sich echt gut mal durchwühlen. Da findet er wirklich alles von Live-Sessions zu Label-Samplern bis auch zu eigenen Releases oder neuen Mixtapes. Auf jeden Fall findet er da wunderbare Songs, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Lied gerade eben Broke for Free von Budding. Und wo findet ihr natürlich den Link dazu? Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist diese Rubrik, wo wir jede Woche einen Blog vorstellen und eben auch den Blogger dahinter, was der halt sonst so macht und warum es vielleicht dieses Blog überhaupt gibt, ja. Und wir suchen den aber nicht einfach irgendwie so raus, sondern wir fragen immer den Blogger der Vorwoche, wen er uns denn empfehlen kann. In der letzten Woche war Fräulein Krise hier und die hat uns folgendes Blog empfohlen.
Den Kinderdog, der aus seiner Praxis schreibt, sehr lustig zu lesen, was er da schreibt.
Eben, und weil das so lustig klingt, habe ich mir gedacht, den müssen wir doch unbedingt mal anrufen. Und jetzt ist er dran, der Kinderdog. Hallo.
Ja, hallo.
Also, es handelt sich ja bei dir um Geschichten aus deinem Praxisalltag. Und ich habe mir da natürlich auch einiges durchgelesen und habe mich manchmal wirklich gefragt, ist das wirklich alles echt?
Ja, das ist erschreckenderweise alles echt. Also ich verfremde teilweise natürlich die Person, da wird aus einem Mädchen dann Junge und aus türkischen Eltern werden dann Griechen oder aus was weiß ich, also ein bisschen was wird immer geändert oder wenn es Zwillinge waren, dann ist es plötzlich ein Einling. Das soll ja keine Rückschlüsse geben, aber so die grundsätzlichen Geschichten sind alle wirklich so passiert, ja.
Okay. Wenige Blogposts unter dem letzten gibt es so einen hübschen Eintrag, wo es um Google-Suchanfragen geht. Da steht zum Beispiel, Pornmama wischt 10-jährigen Sohn oder auch Kleiner soll mir an die Brust fassen. Das wären alles so Sachen, die irgendwer mal bei Google eingegeben hat und dann ist man auf deinen Blog gekommen und ich habe mich gefragt, hast du das selber gegoogelt oder haben dann Leute gesagt, hey, so, das habe ich gegoogelt und bin bei dir gelandet?
Nee, das habe ich natürlich nicht selber gegoogelt. Also mich erschrecken solche Sachen auch immer. Das sind, glaube ich, auch irgendwelche Google-Strings, die dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Tags erzeugen bei mir in den Blog-Einträgen. Ich habe keine Ahnung, wieso die zu mir führen. Derjenige, der die Suchanfrage gestellt hat, wird sich wahrscheinlich auch wundern, warum er ausgerechnet auf meinem Blog landet.
Aber, wahrscheinlich.
Naja, wahrscheinlich. Insofern ist es auf Gegenseitigkeit.
Was war denn bislang so die lustigste Geschichte, die du selber erlebt hast und vielleicht dann auch verbloggt hast?
Also da gibt es natürlich reihenweise. Ziemlich heftig ist jetzt das, was ich gerade jüngstens sehr intensiv blogge zum Thema Fernsehen. Hatten wir jetzt schon zwei Blog-Einträge hintereinander. Wo zum einen geht es natürlich immer darum, wie viel Fernsehen gucken Kinder und wie viel dürfen sie gucken und was schauen sie wirklich. Und da ist es immer wieder sehr heftig, was man da so für Aussagen bekommt. Ja. Also mit wie viel Wahrheit und weniger Wahrheit da dem Kinderarzt zugemutet wird. Das ist ähnlich wie beim Rauchen wahrscheinlich.
Ich habe auch diese Einträge gelesen zu dem Fernsehkonsum der Kinder und habe mich dann gefragt, ist vielleicht das Blog auch so ein bisschen dein Ventil für die bescheuerten Eltern, wenn man so will, um dem mal Luft zu machen? Weil in der Praxis kann man es ja dann nicht so direkt zumindest sagen.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe auch so angefangen. Klar, man hat immer seine Freunde, mit denen man dann reden kann und Ehefrau und so, aber irgendwie muss es dann doch irgendwie mal loswerden. Es ist halt wie ein Tagebuch. Und es ist ein Ventil auf jeden Fall. Es ist leider so, das kommt leider auch bei den Bloglesern oft ein bisschen komisch an. Die denken immer, ich schreibe nur über die bescheuerten Eltern. Du hast es jetzt auch so gesagt. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also der überwiegende Teil sind total tolle, fitte, spitze Eltern, die das auch ganz toll machen mit ihren Kindern. Aber da ist ja total langweilig drüber zu schreiben. Ja. Und die muss ich auch nicht ventilieren, großartig.
Genau. Wie ist es denn ansonsten? Kriegst du einfach aufgrund des Blogs vielleicht auch ganz viele Mails, wo Leute dann nach Rat fragen und du bist eigentlich so ein bisschen der Internet-Doc, der auch so Internetsprechstunden schon mehr oder weniger geben muss?
Ja, das kommt schon vor. Also ich habe bestimmt 5-6 Mails pro Woche, die dann auch wirklich speziell medizinische Anfragen stellen. Aber das verbietet sich natürlich die Ethik und der Berufsethos. Also da gebe ich auch gar keine Antwort. Steht auch im Disclaimer so drin, da hat jeder seinen eigenen Kinderarzt, an den er sich wenden kann, denke ich. Also das geht gar nicht. Also manchmal greife ich was auf und dann verblocke ich das auch wieder ein bisschen verfremdet. Dann hat derjenige vielleicht auch was davon, aber sonst lehne ich das dankend ab. Aber da gibt es natürlich auch viele Internetportale, die das auch bedienen, ne? Wo dann auch wirklich ein Name dahinter steht und jemand, den man auch richtig greifen kann. Das geht bei mir halt leider nicht.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zur Kurzfragerunde.
Okay.
Okay, ich hoffe, du bist bereit.
Ja, da habe ich schon Horror davor, das habe ich bei Frau Krise schon gehört. Ich bin mal gespannt.
Okay, der oder das Blog?
Bei mir ist es das Blog, auch wenn die Frau Lehrerin der Blog sagt.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alles das und auch Instagram.
Okay. Windows, Linux oder OS 10?
Windows und ein iPad.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram und was noch alles hast du für den Accounts insgesamt?
3 Facebooks, 1 Twitter und 1 Instagram.
Hardcore oder Casual Gamer?
Very casual gamer. Very, very.
DNS-Sperre oder die Packet Inspection?
Ja, das habe ich jetzt mal gegoogelt. Finde ich beides irgendwie doof.
Sehr vorbildlich, das freut mich. Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Ich bin manchmal ganz schön erschrocken, was ich da geschrieben habe, und dann wird mir klar, dass ich das dann tatsächlich auch mal so erlebt habe, und dann stelle ich fest, dadurch, dass ich es geblockt habe, ist es so ein bisschen aus meinem Gedächtnis verschwunden. Aber ja, manchmal ist es sehr lustig, aber auch manchmal doch erschreckend, so, was so passiert.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist das nächste Blog oder vielleicht auch ein Podcast oder vielleicht auch ein Tumblr, was auch immer, was wir in der nächsten Woche hier vorstellen müssen?
Also wenn du weiter bei den Ärzten bleiben willst, was vielleicht nicht ganz so spannend ist, aber ich kann dir sehr Josephine Chaos empfehlen. Das ist eine Gynäkologin, die klar über Arbeit bloggt und selber Kinder gekriegt hat, und das ist sehr spannend zu lesen. Aber mein absoluter Favorit ist die liebe Nessie.
Okay,
die liebe Nessie, die schreibt einen Blog einfach aus dem Leben. Das heißt Draußen nur Kännchen und ist jetzt irgendwie kein echtes Spartenblog wie meins oder Frau Krise, sondern sie schreibt einfach aus ihrem Leben. Man weiß nicht so viel über sie. Sie ist Handballerin und arbeitet irgendwie im Büro, aber sie schreibt einfach genial gut. Das macht total Spaß zu lesen.
Das hat auf jeden Fall auch gerade schon richtig Lust gemacht, schon alleine, wenn du darüber erzählt hast, finde ich.
Ja, gell?
Ja. So, und allerletzte Frage von mir. Welche Frage habe ich dir vielleicht vergessen zu stellen?
Warum bloggst du anonym?
Ja, dann erzähl doch mal, warum bloggst du anonym?
Das werde ich nämlich oft gefragt, und es wird natürlich auch immer wieder gesagt, naja, da kannst du Probleme kriegen und so, wenn du aus deinem Alltag schreibst. Aber genau deswegen blogge ich anonym. Und ich glaube, dass jeder sich dann auch mehr identifizieren kann. Natürlich soll es auch keine Rückschlüsse geben auf mich oder meine Patienten. Das fände ich dann doch ein bisschen zu schade.
Dann bin ich mal gespannt, ob wir in der nächsten Woche einen anonymen oder vielleicht mal einen Blogger mit richtigem Namen haben werden. Auf jeden Fall wird es eine Frau sein. Ich bin gespannt. Geschichten aus dem Leben oder vielleicht auch wieder aus der Praxis. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir, lieber Kinderdoc, so sage ich es jetzt einfach mal.
Gerne, vielen Dank.
Alles klar, tschüss. Mach's gut. Ciao.
Ciao. And my feet.
set off words to set me free from you. I have a set of thoughts to set things right again, but I just can't settle my mind from all these things that have been said. Yeah, I just can't settle my mind from all these things that have been said.
Wenn man so die Driftwood Fairy Tales mit ihrem Song Can't Stop Movin' hört, dann würde man gar nicht denken, dass die eigentlich mal aus Punkbands gekommen sind, denn die haben irgendwie ein völlig anderes Genre eingeschlagen. Ist jetzt eher so himmlischer Folk, aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr euch vielleicht dafür interessiert und euch das ziemlich gut gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt morgen um 18 Uhr wieder Fritz einschalten, denn dann sind The Driftwood Fairy Tales zu Gast bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag mit Christoph Schrag, und der freut sich auf jeden Fall schon wie Bolle auf diese Band, das hat er mir nämlich schon verraten, und zwar weil die wahnsinnig viele Geschichten scheinbar auf Lager haben, zum Beispiel von einer koreanischen Mutter, die irgendwie Türkisch spricht, und der Sohn kann aber beide Sprachen nicht, und die haben irgendwie Fußballhymne noch zu Eintracht Braunschweig, und dann gibt's da noch einen Band-Joker, der aber eigentlich gar keine Noten lesen kann und eigentlich auch kein Joker ist. Naja, wie auch immer, hört's euch auf jeden Fall an, es scheint sehr, sehr lustig zu werden. Morgen 18 Uhr Unsigned auf Fritz. Mit diesem Song kann man euch wunderbar ins Wochenende schicken. Amtek und Efrik, Qualopec heißt dieses wunderbare Stück Netzmusik. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir damit am Ende der Sendung von Trackback angekommen sind. Aber wir sehen uns ja bald wieder oder wir hören uns bald wieder. Wir sehen uns ja auf jeden Fall erst einmal im Netz. Ihr findet Trackback auch auf Twitter und auf Facebook und natürlich auch den Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und wir hören uns wieder nächste Woche, 18 Uhr, Samstag auf Fritz.
Ein Podcast von fritz.de.